Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Es kann gut sein, dass du dich heute gefragt hast, was soll eigentlich diese Frage? Natürlich ist Gott allmächtig. Nun, ganz so einfach ist es vielleicht nicht, aber dazu kommen wir gleich. Und damit erstmal ein ganz herzliches Willkommen zur 70. Folge meines Podcasts. Großartig, dass du mit dabei bist. Und bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich, und ich habe mir das jetzt so ein bisschen vorgenommen für die nächsten Folgen, wenn es sich ergibt, auf ein paar so tagesaktuelle Themen eingehen, die jetzt im Moment eine Rolle spielen und die vielleicht auch ein Fingerzeig sind auf unsere allgemeine gesellschaftliche, kirchliche, christliche, wie auch immer Situation. Und ich möchte das immer wieder ergreifen, diese aktuellen Dinge. Wenn es aktuelle Dinge sind, von denen man weiß, in 2 Wochen interessiert es eh keinen mehr. Darum geht es mir nicht. Mir geht es nicht um Klatsch und Tratsch und die Rainbow-Presse und so weiter. Nein, mir geht es um so generelle Entwicklungen. Und Zwei Gedanken will ich dir, oder über zwei tagesaktuelle Dinge will ich kurz, bevor wir aufs Thema kommen, mit dir reden. Das eine betrifft Israel und das andere betrifft die Stadtbildäußerung unseres Bundeskanzlers. Und du fragst dich, wird es jetzt politisch? Nein, warte mal ab. Wir bleiben bei einfach Glauben. Es geht darum, wie wir als Christen damit umgehen. Zunächst, bei Israel ist es ja so, dass jetzt nach über 2 Jahren die Geiseln, die noch lebenden Geiseln freigelassen wurden. Und dass das für Israel eine riesengroße Sache war und immer noch ist. Und jetzt könnte man dazu ganz, ganz viel sagen. Ich will auf einen Gedanken eingehen und dich fragen, wo sind all die Pro-Palästina-Sympathisanten, die ja jetzt auf den Straßen feiern müssten, dass der Krieg, zumindest hoffen wir das, und vorerst zu Ende ist. Die müssten auf die Straße gehen, weil die palästinensische Bevölkerung nun eben nicht mehr von der IDF, der israelischen Streitkräften, angegriffen wird. Nur man sieht sie nicht. Also wo waren diese Pro-Palästina-Sympathisanten, als die Geiseln freigelassen wurden? Warum sage ich das? Ich will es gar nicht so hämisch oder so sein lassen, wie es vielleicht klingt, sondern mir geht es darum, schau genau hin. Wir leben in einer Zeit, in der wir Informationen bekommen wie nie zuvor. Über Social Media, über Nachrichtenkanäle, über WhatsApp. Wir bekommen Infos reingeballert, was das Zeug hält. Nur was davon ist wirklich wahr und was stimmt? Und ich finde, dass viele dieser Pro-Palästina-Demonstranten und Aktivisten nun ihr wahres Gesicht zeigen, dass es ihnen nämlich nie um die Zivilbevölkerung Palästinas ging, sondern immer nur Juden und Israel-Hass ihre Motivation war. Nicht von allen, das will ich gar nicht sagen, aber von vielen. Und das sage ich nicht, um irgendwie Recht zu behalten oder jemandem was auszuwischen, sondern ich ermutige dich, schau genau hin. Und das sollen wir als Christen, denn wir sind als Christen aufgefordert, wachsam zu sein. Wir werden im Neuen Testament immer wieder aufgefordert, wachsam zu sein und nüchtern zu sein. Also ja, im übertragenen Sinne nicht besoffen, also uns nicht besoffen machen zu lassen von all dem, was um uns herum geschieht. Und damit ist auch ein zweiter Gedanke rund um Israel, den ich noch aufgreifen will. Und zwar gibt es ja jetzt diesen, wie soll man das, Trump-Deal, wurde so oft genannt, weil er federführend unter dem US-Präsidenten Donald Trump geführt wurde. Dieser Deal, diese Waffenruhe, die jetzt zwischen Israel und dem Gazastreifen Palästina gilt, aber nicht nur Waffenruhe, sondern da geht es ja noch um viel, viel mehr. Und jetzt, vor wenigen Tagen, war es so, dass es in den Medien hieß, Israel hat die Waffenruhe gebrochen und die Hamas angegriffen. Und das ist aus zwei Gründen falsch. Erstens sind die israelischen Streitkräfte zuerst angegriffen worden, hinter der Linie, hinter der sie sich zurückziehen mussten, was sie getan haben. Sie wurden angegriffen von der Hamas oder von Splittergruppen der Hamas und haben sich verteidigt. Also sie haben keinen Angriff auf den Gazastreifen geführt oder geflogen. Und das Zweite ist, dass dieser Deal von der Hamas seit dem ersten Tag gebrochen wird. Denn in diesem Deal steht, dass, ich habe ihn jetzt gerade nicht vor mir, ich meine innerhalb von 72 Stunden, nachdem Israel diesen Deal anerkannt hat, und das ist längst rum, das war an diesem Montag, als die lebenden Geiseln freikamen, auch die ermordeten Geiseln zurückkommen sollen. Und das ist nicht der Fall. Hamas spielt auf Zeit und lässt immer nur ein paar, also, naja, es klingt grausam, Überreste, getötete Geiseln, bringen sie zurück. Dann hat sich aber einer herausgestellt, es war gar keine Geisel. Also, das heißt, die Hamas bricht diesen Deal schon die ganze Zeit, weil sie diese Deadline nicht eingehalten hat. Im Blick auf die lebenden Geiseln, ja, aber die Rede ist auch von den ermordeten Geiseln, und das bricht die Hamas. Warum sage ich dir das? Weil wir genau hinschauen sollen. Unsere Medien sind nicht wirklich israelfreundlich. Das müssen sie auch nicht sein, aber sie sollten wenigstens neutral sein oder objektiv, aber auch das sind sie nicht. Und ich finde, als Christen können wir das nicht hinnehmen, uns einseitig auf irgendwas zu verlassen, was gar nicht stimmt. So, und das zweite große Themengebiet ist die Stadtbildäußerung von unserem Bundeskanzler, der im Blick auf Migration gesagt hat, dass sich unser Stadtbild verändert hat. Jetzt will ich auf diese Aussage, auf die will ich gar nicht eingehen, sondern auf die Reaktionen darauf. Es ist so verrückt, dass eine sachliche Auseinandersetzung damit eigentlich nicht möglich scheint. Ich finde das schlimm. Es ist, als ob man, wenn man etwas sagt, egal ob das jetzt Verständnis oder Unverständnis ist, als ob man wie in so ein Wespennest sticht und gestochen wird und alles Chaos ist. Lass uns als Christen einen Unterschied machen. Lass uns als Christen nicht auch noch da, quasi da hineinschlagen mit irgendwelchen, ja, wie soll ich sagen, hämisch, zynisch, sarkastischen Kommentaren, meistens auf Social Media, sondern lass uns einen Unterschied machen, lass uns Salz und Licht sein, lass uns, mag es noch so schwierig sein und auszuhalten sein, sachlich bleiben, den Menschen liebevoll zugewandt. Das bedeutet nicht, dass du jede Diskussion führen musst. Mir haben die letzten 2 Jahre gezeigt, als ich mich verstärkt auch auf Social Media, Blick auf Israel geäußert habe, dass viele sind einfach nicht bereit. Manche wollen das auch gar nicht. Ich habe letzt auch einen Kommentar von jemandem gelesen, wo es um einen Podcast ging, wo 2 Personen, die kontroverser Meinung waren, einen Podcast aufgenommen haben, und der wurde dann von manchen gelobt und gesagt so, hey, voll cool, dass ihr, obwohl ihr komplett anderer Meinung seid, einen Podcast macht und miteinander redet, und jemand kommentierte, dass er sich gar nicht mehr sicher sei, ob man miteinander reden müsse. Oder zumindest mit der anderen Position reden müsse. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Natürlich müssen wir reden. Klar, wenn jemand sagt, du, ich habe keinen Bock auf Diskussionen oder so, alles okay. Das ist nicht die Frage. Aber wir dürfen als Christen nicht den Fehler machen, dass wir den Dialog verweigern, das Gespräch verweigern. Und ich sage bewusst Gespräch und nicht Diskussion oder Auseinandersetzung. Und das ist mir echt ein Herzensanliegen. Und da will ich selber auch dazulernen, da bin ich auch keiner, der fertig ist, sondern ich kann da selber noch ganz, ganz viel lernen und will das auch unbedingt lernen, dass ich da mehr das Gespräch suche. Und dazu ermutige ich dich auch. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage von heute. Ist Gott allmächtig? Die Frage ist mir in letzter Zeit immer mal wieder begegnet, und ich finde die Frage wichtig, denn ich glaube, dass sie bewusst und unbewusst unseren Glauben prägt. Also, ich mache es ganz einfach als Beispiel. Warum soll ich um Wunder bitten, um Gottes übernatürliches Eingreifen, wenn er ohnehin nicht allmächtig ist? Woher weiß ich dann, dass ich in Zeiten der Not, egal welche Art von Not, mich an Gott wenden kann und dass das, was in der Bibel steht, wahr ist? Wenn ich nicht glaube, dass er allmächtig ist. Warum soll ich ihn dann bitten, übernatürlich einzugreifen? Das ist eine Frage, die sich manche sowieso stellen und die in der sogenannten liberalen Theologie auch nicht eine Sondermeinung ist, denn die liberale Theologie, die ist im 20. Jahrhundert vor allem geprägt worden durch Rudolf Bultmann, und der hat mal so sinngemäß, also er hat von der sogenannten Entmythologisierung des Neuen Testaments gesprochen und hat jetzt wirklich, ich zitiere einfach nur aus dem Gedächtnis, sinngemäß gesagt, wie soll man einem Menschen im 20. Jahrhundert, der auf den Lichtschalter drückt und das Licht geht an, irgendwie plausibel machen, dass Gott in unsere Welt eingreift und Wunder tut? Und diesen Einwand muss man hören und dem muss man begegnen. Aber er war nicht der Vorreiter oder so der liberalen Theologie, aber ich würde sagen, er war ein sehr entscheidender Protagonist dieser liberalen Theologie. Und übrigens meine ich jetzt liberal gar nicht als Kampfbegriff, sondern in dem Sinne, wie es liberale Theologen für sich selber auch rekurrieren, den Begriff. Und ich finde, da ist einfach viel dran und am Ende wird es über deinen Glauben entscheiden. Oder zumindest über dein Gottesbild, ob Gott allmächtig ist oder nicht. Wie du glaubst, wie du betest, wie du die Bibel liest, wie du Gemeinde, Kirche baust. So, wenn Gott aber, jetzt machen wir mal die andere Seite, wenn Gott aber allmächtig ist, warum soll ich dann beten? Denn er ist ja allmächtig. Das bedeutet auch, er kann tun und lassen, was er will. Warum um alles in der Welt soll ich dann noch beten? Beeinflusse ich damit Gott nicht? Und wenn er allmächtig ist, ja, dann kann er doch tun und lassen, was er will. Dann braucht er mich nicht. Ich mache diesen Punkt ein bisschen kürzer, weil ich darauf nachher noch mit einer biblischen Geschichte eingehe. Ich will dir einfach mal ein paar Bibelstellen zum Thema Allmacht Gottes, Gott ist allmächtig, vorlesen. Da ist zum Beispiel Jeremia 32, Vers 27. Dort sagt Gott, ich bin der Herr, der Gott aller Völker der Welt. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Fragezeichen. Rhetorische Frage. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Also Gott spricht selbst davon, dass er allmächtig ist. Offenbarung 1, Vers 8, das Ende der Bibel, also das letzte Buch der Bibel, sagt Jesus, ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr und Gott, der ist, der immer war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Ich bin das Alpha und das Omega. Falls du dich jemals gefragt hast, warum eigentlich Alpha und Omega, vielleicht weißt du es sicher schon, aber Alpha und Omega war der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Also heute würde Jesus sagen, ich bin das A und das Z, also Anfang und Ende. Spricht der Herr und Gott, der ist, der immer war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Ich finde es eine wunderschöne Beschreibung, der ist, also der jetzt lebendig ist, aber der immer schon war, von Ewigkeit her war und der wiederkommen wird. Daran glauben wir. Lukas 1, Vers 37, das werden wir jetzt in den nächsten, naja, also nicht in den nächsten Monaten, aber in ein paar, naja, in zwei Monaten, wieder hören. Nämlich in der Weihnachtsgeschichte. Lukas 1, Vers 37, also nicht der ganz bekannte Teil, Lukas 2, es begab sich aber zu der Zeit und so weiter, sondern die Geschichte davor. Maria und ihre Verwandte Elisabeth, und beide sind ja übernatürlich schwanger geworden, auch Elisabeth. Denn, Lukas 1, Vers 37, dort steht, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Elisabeth wurde mit Johannes dem Täufer schwanger, aber sie war viel zu alt, um Kinder zu bekommen. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Und wenn nichts unmöglich ist, dann ist Gott allmächtig. Eine letzte Stelle, Psalm 145, Vers 3. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Diese letzte Bibelstelle, die gibt schon so einen kleinen Hinweis. Ich will mal so als nächste, wie soll man sagen, Abschnitt, wenn du dir das gedanklich so vorstellst wie ein Buch oder so, mach mal ein neues Kapitel auf mit der Überschrift Allmächtig oder für Menschen zu mächtig? Fragezeichen. Denn gibt es da einen Unterschied, wenn Gottes Größe unerforschlich ist? Ich ergänze jetzt mal für den Menschen, ich meine, für wen sonst? Wenn Gottes Größe unerforschlich ist, heißt es dann gleichzeitig, dass er allmächtig ist? Oder heißt es einfach nur, der Mensch kommt an seine Grenzen, Gottes Größe zu erforschen? Wenn Letzteres gemeint ist, ja, dass der Mensch an seine Grenzen kommt, um Gott zu erforschen, dann heißt es ja noch nicht, dass Gott allmächtig ist. Denn vielleicht gibt es eines Tages ein höher entwickeltes Wesen als den Menschen, der Gott noch weiter oder Gottes Größe noch weiter erforschen kann und feststellt, na, da gibt's was. Und es gibt ja so ja, so eine Fangfrage, die kennst du vielleicht, wenn Gott allmächtig ist, kann er dann auch einen Stein erschaffen, den er selber nicht hochheben kann? Kann er einen Stein erschaffen, den er selber nicht hochheben kann? Also, wenn er es kann, also wenn er den Stein erschaffen kann, dann ist er trotzdem nicht allmächtig, weil er kann ihn ja nicht hochheben. Wenn er es nicht kann, den Stein zu erschaffen, na, dann ist er erst recht nicht allmächtig. Aber weißt du, solche Fragen, das sind für mich so billige, konstruierte Fragen, die an Gottes Herzen komplett vorbeigehen. Psalm 145, Vers 3 sagt, dass die Größe Gottes unerforschlich ist. Das kann auch für den Menschen heißen, nicht greifbar. Eben Allmacht hin oder her. Nur, und jetzt sage ich dir, warum ich das nicht glaube, Gott wäre dann immer noch willkürlich. Denn was ist mit den anderen Stellen, an denen davon die Rede ist, dass Gott allmächtig ist und dass Gott als der Allmächtige bezeichnet wird? Also was ist dann mit diesen Stellen? Und deswegen können wir nicht nur sagen, okay, Gottes Größe ist eben so groß, dass Menschen sie nicht erforschen können oder sie nicht ganz fassen können, sondern Gott ist wirklich allmächtig. Und nochmal, das hat einen, also in meinen Augen hat das eine gravierende Auswirkung auf dein Glaubensleben. Denn wenn du an einen Gott glaubst, der nicht allmächtig ist, woher weißt du, auf was du dich verlassen kannst? Woher weißt du, welche Bibelstellen nun wahr sind? Woher weißt du, wo seine Macht an eine Grenze kommt und er nicht mehr wirken kann? Also wo ist Gott nicht mehr allmächtig? Nicht allmächtig heißt er hat eine Macht, aber die ist begrenzt. Okay, aber wo beginnt diese Grenze? Beginnt die bei Krankenheilung? Oder beginnt die dort, wo es um meine Finanzen geht? Beginnt die dort, wo es um den Glauben geht, eines anderen Menschen? Wo beginnt diese Grenze? Wir könnten es nicht sagen. Und deswegen glaube ich, dass Gott allmächtig ist und dass er willkürlich wäre, wenn wir ihm die Allmacht absprechen. Und jetzt habe ich vorhin dir zwei so Beispiele gebracht. Also einmal, ich glaube dran, dass er allmächtig ist, und einmal, ich glaube nicht, dass er allmächtig ist, und habe gesagt, ich mache das eine ein bisschen kürzer, denn ich will jetzt mal ein bisschen näher drauf eingehen, was ist mit Beten? Was ist, wenn Gott allmächtig ist und wir beten, widerspricht sich das nicht? Und dazu habe ich mal eine Stelle rausgesucht, die kennst du vielleicht, erster Teil der Bibel, 1. Mose 18, Vers 23 bis 33, wir lesen es gleich, oder was heißt wir, also ich lese es, und wenn du Bock hast, dann nimm deine Bibel raus, wenn du das gerade kannst, oder Bible-App oder so. Und lies mit, denn in dieser Geschichte geht es um Sodom und Gomorra. Also ich meine, das ist ja auch schon sprichwörtlich geworden, ja, dass es so wild und so schlimm und so schrecklich ist wie in Sodom und Gomorra. Und dann lesen wir in 1. Mose 18, 23 bis 33 folgendes, ich will es mal ganz bewusst Gebet nennen. Abraham kam näher heran und fragte: Willst du etwa die Gerechten zusammen mit den Schuldigen töten? Angenommen, es befinden sich 50 Gerechte in der Stadt. Willst du sie dann wirklich töten? Wirst du den Ort dann nicht wegen der 50 Gerechten verschonen? Ganz sicher würdest du die Gerechten nicht zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Sollte nicht der Richter der ganzen Welt gerecht handeln? Und der Herr antwortete ihm: Wenn ich in Sodom 50 Gerechte finde, werde ich um ihretwillen die ganze Stadt verschonen. Und du denkst so, hey, wow, voll cool, Abrahams Gebet und so. Aber es geht weiter. Vers 27. Da begann Abraham noch einmal: Ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu sprechen, obwohl ich nur ein sterblicher Mensch bin. Vielleicht fehlen ja noch 5 zu den 50 Gerechten. Wirst du wegen dieser 5 die Stadt zerstören? Und er sagte: Wenn ich 45 finde, werde ich sie nicht zerstören. Abraham beharrte: Angenommen, es lassen sich nur 40 finden. Und er antwortete: Dann werde ich sie wegen der 40 verschonen. Ärgere dich nicht, Herr, wenn ich noch einmal rede, bat Abraham. Angenommen, es sind nur 30, willkommen auf dem orientalischen Markt. Und er sprach: Ich werde es nicht tun, wenn ich 30 finde. Da sagte Abraham: Ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu sprechen. Angenommen, es gibt nur 20. Und er antwortete: Dann will ich sie wegen der 20 nicht zerstören. Schließlich sagte Abraham: Herr, bitte werde nicht zornig. Ich will nur noch ein letztes Mal reden. Angenommen, es finden sich dort nur 10. Und er sprach: Dann will ich sie wegen der 10 nicht zerstören. Nach diesem Gespräch mit Abraham ging der Herr fort und Abraham kehrte nach Hause zurück. Und wenn sie nicht gestorben sind, also so klingt es dann ein bisschen, ne? Aber, also, sorry, also nicht, dass du jetzt denkst, ich will es als Märchen abtun, ganz und gar nicht. Für mich ist das ein biblisches Ereignis, das in der Form stattgefunden, historisch stattgefunden hat, ja. Ist Gott hier allmächtig oder nicht? Ja, er lässt mit sich reden. Und das genau meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, es geht um Gottes Herz und nicht um Rechthaberei oder um irgendwelche schlauen Fangfragen, ob Gott einen Stein erschaffen kann, den er nicht hochheben kann. Sonst hätte Gott doch auch den Menschen nicht erschaffen, in dem Wissen, welchen Ärger der Mensch ihm eines Tages bereitet. Ich sehe im Gebet, also wo wir Gott um etwas bitten, und es muss ja nicht so krass sein wie Abraham, und hoffen, dass Gott seine Meinung ändert oder dass Gott anders reagiert oder dass unser Wunsch, unsere Bitte sich erfüllt, wie auch immer du das bezeichnen willst, ich sehe darin keinen Widerspruch zur Allmacht Gottes, denn wenn du genau zugehört hast, steht da immer wieder, dass Gott sagt, ich will. Dann will ich sie wegen der 20 nicht zerstören. Dann will ich sie wegen der 10 nicht zerstören. Das heißt, Gott ist immer noch souverän. Gott könnte auch sagen, ach komm Abraham, geh mal wieder in dein Zelt, gib Ruhe und tschüss. Aber nein, im Gegenteil. Ich sehe in der Allmacht Gottes ein ganz, ganz wichtiges und zentrales Wesensmerkmal Gottes. Und das will ich mit folgendem kurzen Satz benennen und dann ein paar Takte dazu sagen. Gott begrenzt sich selbst. Gott begrenzt sich selbst. Und zwar aus Liebe. Wenn du irgendwas aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, dann das. Gott begrenzt sich selbst aus Liebe. Und das kann nur, wer allmächtig ist. Was meine ich damit? In 2. Timotheus 2, Vers 13 steht, wenn wir untreu sind, bleibt er, Gott, treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott hat sich also selbst auferlegt, nicht untreu sein zu können. Ist es allmächtig? Gott kann etwas nicht. Gott kann nicht untreu sein, also ist er doch nicht allmächtig. Nein, er hat sich aus Liebe zu dir und zu mir dafür entschieden, dass Untreusein keine Option ist. Ebenso hat er sich selbst auferlegt, liebend zu sein, auch wenn wir Menschen manchmal echt nicht liebenswert sind. In 1. Johannes 4, Vers 16 steht, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Also auch hier, Gott begrenzt sich, denn er ist Liebe. Er kann uns nicht lieben. Es geht nicht. Und jetzt kannst du sagen, hey, was ist das für ein Gott, der das nicht kann? Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass Gott sich dafür entschieden hat. Und das bedeutet, by the way, dieser Vers, Gott ist Liebe, wer in der Liebe bleibt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Das bedeutet nicht, wie viele das manche sagen, so ja, Hauptsache lieben und dann passt das schon und wer liebt, der tut das, was Gott will. Das stimmt nicht. Ich erinnere mich noch, jetzt hoffe ich, dass ich es zusammenkriege, ich habe das nicht mehr recherchiert vorher, ob das von Tessé ist oder ob es ein anderer Song ist, es spielt keine Rolle, von wo es ist. Ich erinnere mich nur, dass das mal gesungen wurde. Ubi Caritas et Amor, Ibi Deus Est. Ne, für die Lateiner unter uns, schön, gell? Ubi Caritas et Amor, also wo, ach du meine Güte, was heißt Caritas? Fürsorge oder so, wo Fürsorge und Amor Liebe ist, Ibi Deus Est, ist Gott dort. Also, dort, wo Liebe und ich nenne es jetzt mal Fürsorge, google selber, was Caritas heißt. Wir kennen ja die Caritas als Einrichtung auch. Also, Ubi Caritas et Amor, Ibi Deus Est. Dort, wo Liebe und Fürsorge ist, da ist Gott. Und ich erinnere mich, dass wir das auf, ich weiß nicht mehr, bei irgendeiner kirchlichen Veranstaltung, als es viele Jahre her, sicherlich, keine Ahnung, 20 Jahre, gesungen haben. Und dann stand ein Pfarrer so auf oder hat es gesagt, ich weiß nicht, überstanden, hat gesagt, das stimmt doch gar nicht. Das müsste andersrum heißen. Dort, wo Gott ist, ist Liebe und Fürsorge. Und es ist mir bis heute hängen geblieben. Und ich dachte, ja, er hatte recht. Denn wir verniedlichen das ja manchmal so und sagen, ja, Gott ist Liebe und deswegen müssen wir uns nur lieben und deswegen ist Liebe das Wichtigste und dort, wo Liebe ist, da sind wir dann schon in Gott. Nein, Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, heißt dann übersetzt, wer in Gott lebt. Wer also seine Gedanken, seinen Willen, seine Bezeugung ganz im Einklang mit Gott setzt. Und wer kann das schon, bitteschön? Da ist es einfacher, von Liebe zu säuseln. Aber ich fand das einen wichtigen Hinweis. Also nicht überall, also nicht da, wo Liebe ist, man müsste ja mal definieren, was Liebe ist, aber nicht da, wo Liebe ist, ist automatisch Gott. Und trotzdem, Gott ist Liebe. Er hat sich begrenzt. Gott ist nicht Zorn, Gott ist nicht Hass, Gott ist nicht Wut. Das ist er nicht. Er hat sich begrenzt. Er hat gesagt, ich bin Liebe. Und dennoch, zum Beispiel Psalm 30, Vers 6 steht, sein Zorn trifft uns einen Augenblick, doch seine Güte umgibt uns unser Leben lang. Die Nacht ist noch voll Weinen, doch mit dem Morgen kommt die Freude. Ne? Klingt ja auch ein Worship-Song an. Also, sein Zorn trifft uns einen Augenblick, doch seine Güte umgibt uns unser Leben lang. Warum? Weil Gott Liebe ist. Er ist nicht Zorn, er hat sich begrenzt. Er hat gesagt, ich bin nicht Zorn. Hallo, ich bin Liebe. Also das heißt, in seiner Allmacht begrenzt Gott sich selbst, weil er dich und mich liebt. Und das kann nur, wer allmächtig ist. Noch ein letzter Gedanke, Gott begrenzt sich nämlich in dem Moment, als er dich und mich geschaffen hat. In der Bibel, im ersten Teil, ganz am Anfang, in 1. Mose 1, Vers 26 und 27 steht in der Schöpfungsgeschichte, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. So, jetzt hat sich Gott festgelegt und hat gesagt, Mann und Frau, das ist mein Bild, mein Ebenbild und so, also die erschaffe ich und darin spiegelt sich mein Wesen wieder. Hey, und jetzt mal ganz ehrlich, der Mensch, Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Also ich meine, wir Menschen schaffen es doch echt, das Schlimmste aus uns herauszuholen. Natürlich auch das Schönste, also keine Sorge. Wir können auch sehr positiv von Menschen sprechen. Aber schon in 1. Mose 9, in der Sintflutgeschichte, ich zitiere jetzt Luther-Übersetzung, weil ich das mal so auswendig gelernt habe, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist von Grund auf böse. Aber jetzt sagt Gott, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Das bedeutet, Gott legt sich auch hier oder Gott begrenzt sich auch hier schon. Also er hätte ja wirklich ein ganz anderes Lebewesen nehmen können, das wesentlich perfekter ist als der Mensch. Und also so ein Lemming zum Beispiel, weißt du, die rennen ja immer dem Chef hinterher und wenn der von der Klippe springt, springt der Lauf von der Krippe. Also so eine Marionette oder so. Aber Gott hat es bewusst nicht gemacht, weil das ja die Menschenwürde gerade ausmacht. Die Menschenwürde macht nicht aus, was irgendwelche Politiker oder Aktivisten oder keine Ahnung wer sagt, sondern die Menschenwürde macht aus, dass jeder einzelne Mensch, du und ich und jeder Mensch dieser Erde ist Ebenbild Gottes. Und ich finde es eigentlich die heftigste Begrenzung. Weil Gott ja schon wusste, was passiert. Also Gott ist ja nicht überrascht von dem, was wir Menschen tun. Und gerade deswegen hat er sich festgelegt und hat gesagt, der Mensch ist unser Ebenbild. Dieser Gedanke, du merkst schon, mich bewegt er sehr, beziehungsweise mich treibt er um, beziehungsweise ich finde ihn höchst, also spannend, oh, spannend ist so ein inflationäres Wort. Ich finde ihn nachdenkenswert und ich bin da auch noch lange nicht am Ende, was es bedeutet, dass Gott sich selbst begrenzt. Aber ich finde, begrenzen kann sich nur jemand, der selber die Grenzen setzt und der ansonsten keine Grenzen hat. Und das ist Gott. Es ist nur Gott. Und er begrenzt sich aus Liebe zu dir und zu mir. Überleg doch nur mal, Gott würde all diese Grenzen nicht setzen. Also Gott wäre nicht nur Liebe, sondern er wäre auch Hass. Keine Ahnung, wie auch immer das gehen soll, aber nehmen wir es ja nur mal an. Überleg mal, nicht der Mensch wäre Gottes Ebenbild, weil Gott sagt, boah, never ever, ey, der Mensch, der ist doch vollkommen durch, ja. Der ist irgendwo hängen geblieben. Nee. Woher nehmen wir unsere Würde? Überleg mal, also jetzt nach meinem Menschen- und Weltbild gesehen, woher würde dann die Würde des Menschen kommen? Wer würde dem Menschen die Würde zusprechen? Irgendwelche schlauen Philosophen, Anthropologen, Soziologen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also wenn wir das alles wegnehmen, wo Gott sich selbst begrenzt, hätten wir echt ein dickes Problem. Und ich finde es so, so genial. Und ich will dir einen letzten Gedanken, und dann biegen wir auf die Zielgerade ein, einen letzten Gedanken im Blick auf diese Begrenzung noch mitgeben, weil viele Leute ja dann auch sagen, ja, aber wie kann denn Gott, der alle Menschen liebt, der allmächtig ist, Menschen in die Hölle schicken? Nun, erstens schickt Gott niemand in die Hölle. Ich finde, vielleicht ist es meine eigene Podcast-Folge wert, das christliche Menschenbild. Also wie reden wir vom Menschen? Ich habe mal einen Blogartikel in meinen Entwürfen drin, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn fertig zu schreiben. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn fertig schreibe, aber ich habe ihn mal genannt eine menschenzentrierte Theologie ist menschenverachtend. Also dort, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, ist es eigentlich menschenverachtend. Mir begegnet das ganz oft in der heutigen Zeit, dort, wo der christliche Glaube nämlich dazu dienen soll, dass es mir besser geht, dass ich ein gutes Leben führe, dass ich erfolgreich bin. Das sind ja alles schöne Dinge und so, aber es geht immer um mich. Ich finde auch in vielen, vielen, vielen Worship-Songs geht es am Ende um den Menschen. Mach mal den Versuch. Mach mal das nächste Mal, wenn du Worship entweder hörst oder im Gottesdienst am Sonntag, hör mal genau hin. Schau mal, wie viele Lieder wirklich von Gottes Größe sprechen und wie oft ich mich meiner mir, ach Herr Jesus, segne uns vier, drin vorkommt. Und ich finde viel öfters, als es gut wäre. So, aber die Frage war ja, Gott schickt keinen Menschen in die Hölle. Warum? Weil der Mensch an sich ja schon in der Hölle ist. Das ist unsere Anthropologie. Das bedeutet, jetzt kann man über die Erbsünde denken, wie man will, aber nach dem Sündenfall ist es dem Menschen nicht mehr möglich, nicht sündig zu sein. Also nochmal für die Lateiner unter uns, vor dem Sündenfall gilt der Wahlspruch posse non peccare, also es ist möglich, nicht zu sündigen, vor dem Sündenfall, im Paradies sozusagen. Aber nach dem Sündenfall gilt für jeden einzelnen Menschen non posse non peccare. Das heißt, es ist nicht möglich, nicht zu sündigen. Es geht einfach nicht. Sorry für den Ausflug ins Lateinische. Ich liebe das Lateinische einfach. Gibt es ja noch jemand, der Latein liebt? Dann, ja, sag's mir. Aber ich finde, ich sage das deswegen, weil man kann darin so manche Wortspiele so richtig schön machen. Und dieses Wortspiel drückt eben aus, nach dem Sündenfall, also nach dem, was mit Adam und Eva im Paradies passiert ist, hat der Mensch keine Wahl mehr. Der Mensch ist verstrickt in die Sünde, seit er Mensch ist. Und das bedeutet, Gott schickt niemanden in die Hölle, Gott schickt niemanden in die Trennung von ihm. Der Mensch ist das schon, per se. Markus Voss, habe ich ja manchmal schon erwähnt, YouTuber, Buchautor, geh gern auf seinen Kanal auf YouTube, macht tolle Videos. Er hat mal dieses Bild gebraucht, dass der Mensch seit Geburt sozusagen in Untersuchungshaft sitzt. Das finde ich eigentlich ein tolles Bild, weil Untersuchungshaft heißt ja, du sitzt, weil dir was vorgeworfen wird und es zu einer Verhaftung und Gefängnisstrafe sozusagen kommt. Aber du kannst auch rausgeholt werden, freigesprochen werden sozusagen. Und genau das passiert ja am Kreuz durch Jesus, dass wir freigesprochen werden. Aber wir sind von Anfang an in Untersuchungshaft. Wir sind von Anfang an Menschen, die sündigen. Und das bedeutet Menschen, die von Gott getrennt sind. So, ich reite deswegen so darauf rum, weil wenn wir das nicht bedenken, dann kann ich natürlich verstehen, dass Menschen sagen, hey, wie kann so ein Gott Menschen in die Hölle schicken? Ja, wenn er das denn tun würde, könnte ich es auch nicht verstehen. Aber er tut es halt nicht. Das ist der Knackpunkt bei der Geschichte. Er tut das halt nicht. Und wie kann er es aushalten, dass Menschen in die Hölle kommen und dort bleiben? Weil er sich begrenzt. Aus Liebe. Und weil er jedem Menschen, und davon bin ich zutiefst überzeugt und so interpretiere ich auch die Bibel und entsprechende Bibelstellen, jeder Mensch hat die Möglichkeit, bevor der jüngste Tag, also bevor Jesus wiederkommt, das jüngste Gericht und so weiter, jeder Mensch hat die Möglichkeit, das Evangelium zu hören und sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Davon bin ich zutiefst überzeugt, so lese ich die Bibel. Also es gibt da keine Ungerechtigkeit. Und Gott begrenzt sich und sagt, ich halte das aus, weil ich den Menschen liebe. Und Liebe ist immer gegenseitig und Liebe ist nie aufoktroyiert, sondern Liebe kann nur aus freien Stücken erwidert werden. Und das funktioniert nur, wenn der Mensch auch in der Lage ist, auf das Liebesangebot Gottes zu antworten und nicht, wenn alles schon determiniert ist und von vornherein feststeht, Stichwort Allversöhnung, die man natürlich hoffen darf. Das ist überhaupt nicht die Frage, aber was ist dann mit unserer Liebe? Sie ist nicht mehr frei. Letzter Gedanke, wenn Gott nicht allmächtig ist, brauche ich nicht beten. Denn ich weiß ja nicht, ob meine Bitte ihm vielleicht zu groß ist. Ich brauche nicht beten, wenn Gott nicht allmächtig ist. Wenn Gott nicht allmächtig ist, ist mein Glaube sinnlos, weil die Bibel an so vielen Stellen einen allmächtigen Gott beschreibt. Aber an welchen Gott glaube ich denn dann, wenn ich denke, er ist nicht allmächtig? Und die Allmacht Gottes zu verneinen, ist oftmals ein billiger Versuch, sich vor Gehorsam zu drücken und die Bibel sich dann so zurechtzulegen, wie man sie gerne hätte. Denn wenn Gott nicht allmächtig ist, mache ich ihn ja kleiner, als er ist? Oder absolut gesehen mache ich ihn sogar klein? Naja, und solchen Gott, so ein Gott, der wird nicht strafen, der wird nicht urteilen, der wird nicht richten. Es wird alles nicht passieren. Also, wenn Gott nicht allmächtig ist, steht es mir frei, all die Dinge in der Bibel, die über Gott ausgesagt sind, die mir nicht passen, da auch rauszunehmen und nur das zu lesen in der Bibel, was mir passt. Weil Gott ist ja nicht allmächtig. Ich kann es ja anzweifeln. Das muss gar nicht passieren im Sinne von, also Bibelstelle XY gilt nicht mehr, weil Gott ist nicht allmächtig, sondern das passiert in unserem Denken, in unserem Herzen, in unserem Glauben. Aber wie du schon jetzt durch die Folge gehört hast, gesehen hast, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott allmächtig ist und dass er das ist, weil er sich selber begrenzt. Und weil Gott allmächtig ist, ist er der Anfänger und Vollender meines und deines Glaubens. Weil Gott allmächtig ist, gibt es nichts, was ihm zu groß ist. Weil Gott allmächtig ist, kannst du immer und zu jeder Zeit mit ihm reden, mit ihm beten, zu ihm beten. Ich habe dieser Tage im Rallye-Unterricht in der Grundschule das Thema in Anführungszeichen Gebet behandelt und wollte mit den Schülern darauf hinaus, dass es im Prinzip so vier, wie soll man das nennen, Dimensionen des Gebets gibt: Bitten, Loben, Danken, Klagen. Und Bitten, Loben, Danken hatten wir schon und dann wollte ich halt noch so auf Klagen hinaus und habe so das ein oder andere Beispiel gesagt. Und dann sagte eine Schülerin, erste Klasse, ja, die sind ja eh goldig und so, und dann sagte sie, schimpfen. Und ich dachte, wie cool bist du denn? Ja, also ich habe sie dann auch gesagt, ey, mega, was du sagst, weil im Prinzip ist es ja Klagen. Aber schimpfen ist halt einfach für Kinder verständlicher. Also Klagen, das Wort gebraucht ja kaum ein Kind im Grundschulalter im aktiven Wortschatz. So. Und deswegen, Sprachschatz. Und deswegen fand ich den Gedanken so cool, zu schimpfen. Weißt du, all das hat seinen Platz. Wenn Gott nicht allmächtig ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, dann baust du dir einen Gott zusammen, der nicht der Gott der Bibel ist. Das kannst du machen, das steht dir frei. Also, ne, feel free. Das kannst du machen. Aber ich glaube an einen Gott, der allmächtig ist und der sich aus Liebe selbst begrenzt. Und ich glaube, dass es ein Gott ist, der das aus Liebe zu dir und zu mir tut. Und ich glaube, dass es ein Gott ist, der von dem die Aussagen, die in der Bibel stehen, über seine Allmacht, über seine Größe wahr sind. Und weil das so ist, glaube ich, dass Gott zu jeder Zeit in deinem und in meinem Leben eingreifen kann und will. Warum er das dann manchmal nicht tut, müssen wir Gott überlassen. Du und ich, wir sind nicht Gott. Und ja, hey, es gibt auch in meinem Leben Situationen und ich hatte in letzter Zeit einige, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie anders verlaufen wären, dass sie anders gewesen wären. Nun, aber sie waren so, wie sie sind. Und in diesen Momenten war ich dankbar, an einen Gott zu glauben, der allmächtig ist, weil ich wusste, all das, was mich beschäftigt, was mich runterzieht, was mich verletzt, was mir nicht gut tut, ich kann es ihm geben. Er kann es heilen, er kann mich heilen. Manches braucht Zeit, manches geht schneller, aber er kann es tun. Und dafür bin ich mega dankbar. Und das spreche ich dir am Ende dieser Folge auch ganz bewusst zu. Glaub an einen Gott, der allmächtig ist. Und wenn Dinge geschehen, die du nicht verstehst, nicht verstehen kannst, wenn Dinge geschehen, wo du sagst, boah, da habe ich aber Probleme mit, die in Einklang zu bringen mit der Allmacht Gottes, dann fang nicht an, die Allmacht Gottes zu hinterfragen. sondern dann versuch mal zu überlegen, wie du das trotzdem implementieren kannst in dein Bild von Gott, das einen allmächtigen Gott zeichnet. Denn ich glaube und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir in Zeiten wie diesen einen Gott brauchen, der allmächtig ist, der sich aus Liebe selbst begrenzt und der jedem Menschen die Würde gibt und nicht irgendjemand anderes ihm Würde zuspricht. Und ich ermutige dich, forsche selber nach in der Bibel und dort, wo es in deinem Leben Dinge gibt, wo du das Eingreifen Gottes brauchst, werde nicht müde, ihn darum zu bitten, zu beten. Denn er ist allmächtig und er liebt dich. Und wenn du denkst, Mensch, diese Gedanken, die sind auch für andere wertvoll, dann freue ich mich, wenn du den Podcast teilst, wenn du ihn die Folge weiterschickst, wenn du ihn in deinen Status setzt auf Instagram oder WhatsApp oder wenn du jemandem einen Link schickst. Ich freue mich über Kommentare, Bewertungen, positive natürlich freue ich mich mehr. Damit auch andere den Content wahrnehmen und sehen und vielleicht den einen oder anderen inspirierenden Gedanken mitnehmen. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst. Hoffe, dass du es auch das nächste Mal bist. Und bis dahin wünsche ich dir den Segen des allmächtigen Gottes. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.